Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass doch so einige heute Morgen relativ früh aufgestanden sind, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Thema anzuhören und mitzuverfolgen. Ein Thema, das, denke ich, sehr, sehr wichtig ist und das unser Alltagsleben, unser ganz persönliches Leben in der Nachfolge sehr betrifft. Ein Thema, das vielleicht auch herausfordernd ist. Aber ich glaube, und wollen beten und vertrauen, dass der Herr doch wirklich auch heute Gnade schenkt und Segen durch sein Wort und uns allen einfach auch schenkt, dass wir seine Gedanken mit uns und mit unserem Leben tiefer und besser verstehen können. Hört man mich einigermaßen gut? Geht es auch von der Technik mit dem Mikro? Das muss man ja immer auch ein bisschen abklären. Ja, also ich möchte einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass ich hoffe, dass auch ledige Geschwister, dass auch junge Geschwister unter uns sind. Es ist nicht nur ein Thema für Verheiratete. Es sollte auch ein Thema für die ganze Gemeinde sein. Ich finde es auch wichtig, dass wir als Gemeinden lernen, mehr im Gebet für die Ehen und Familien einzustehen. Ehe und Familie ist eine ganz wichtige Grundordnung Gottes. Es ist auch die Grundzelle einer Gemeinde, wenn man so will. Und der Feind versucht, die Ehen und Familien massiv anzugreifen und zu zerstören. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns da wirklich darüber bewusst sind, wie Gottes Gedanken über Ehe und Familie sind und dass wir auch lernen zu beten für die Ehen und Familien, gerade auch für die jungen Ehen und Familien. Das ist eine wichtige Sache und ich hoffe, dass auch die selber jetzt nicht selber Ehe und Familie haben, doch angeregt werden, in der Fürbitte im geistlichen Verständnis auch dafür einzutreten. Auch dafür hoffe ich, dass das wirklich jedem, der hier ist, etwas zu sagen hat. Ich habe auch, bin dankbar dafür, dass auch einige junge Leute hier sind unter uns und auch da hoffe ich, dass der Herr schenkt, dass ihr ein tieferes Verständnis von dem habt, was Ehe und Familie bedeutet. Etwas, was wahrscheinlich noch vor euch liegt. Hoffentlich vor euch liegt, dass ihr einfach schon von vornherein in den richtigen Spuren beginnt, diesen Lebensabschnitt vorzubereiten und dann auch einzugehen. So denke ich, dass der Herr doch manches in seinem Wort bereithält. Ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass ich ab und zu mal Wiederholungen haben werde. Zum Beispiel wird uns immer wieder das Bibelwort aus Epheser 5 begegnen. Das ist nun mal so, dass es manche zentrale Bibelwörter gibt, die immer wieder zu dem Thema Mann und Frau, Ehe und Familie wichtig sind. Auch da hoffe ich, dass ihr Geduld habt und vielleicht auch die eine oder andere Wiederholung ertragt, die sich da im Lauf der Vorträge ergeben kann. Ja, so möchten wir jetzt anfangen mit dem Mann. Das nicht umsonst. Wir werden das gleich hören, das gehört zur Schöpfungsordnung Gottes dazu, dass der Mann hier an der ersten Stelle zu stehen hat. Ja, und es ist, denke ich, auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, der Zeitgeist hat große Probleme geschaffen im geistlichen Selbstverständnis der Frauen. Und im Moment ist es so, dass die Frauenemanzipation, dieser ganze feministische Zeitgeist, in ganz besonderer Weise ein Angriff auf die biblischen Grundlagen und Positionen von Ehe und Familie ist. Aber der Zeitgeist greift auch die Männer an. Auch der Mann ist herausgefordert, sich zu überlegen, wo stimmt eigentlich mein Weg noch überein mit dem biblisch vorgezeichneten Weg? Weil auch da gibt es eher unterschwellige Verführungen und andere Geistesströmungen, die auch die gläubigen Männer betreffen und dazu verleiten, vom biblischen Maß abzuweichen. Also es ist auch sehr wichtig, dass die Männer sich bewusst machen, was will Gott von mir, was ist Gottes Ordnung für mich und dass auch die Frauen verstehen, wie kann ich für meinen Mann, wie kann ich für die Männer in der Gemeinde geistlich auch beten und vor Gott eintreten. Denn das soll ja immer auch eine Hilfestellung sein, dass wir lernen, Fürbitte zu tun, dass wir lernen, was sind Gottes Ziele mit Ehe und Familie, damit wir auch füreinander beten können. Ja, und wir fangen an mit der Schöpfungsordnung. Wir fangen an mit dem Alten Testament. Auch das ist wichtig, ihr Lieben. Manche Christen meinen, für sie gilt eigentlich nur noch das Neue Testament. Aber das stimmt so nicht. Sondern Gott hat sich geoffenbart schon im Alten Bund und viele Grundlinien, die im Neuen Testament nur noch aufgegriffen und bestätigt werden, finden wir im Alten Testament vorgezeichnet. Und es ist gar kein Zufall, dass wenn wir zum Mann kommen und zur Frau kommen, dann müssen wir ganz einfach beim ersten Buch der Bibel anfangen. Beim Buch Genesis. Anfänge, so heißt ja dieses Buch auf Griechisch und Lateinisch, die Anfänge. Da, wo Gott angefangen hat, da müssen auch wir in unserem biblischen Verständnis, in unserem Bibelstudium anfangen und grundlegen. Und das möchte ich jetzt auch hier einmal tun, nämlich im ersten Buch Mose mit uns lesen, den Schöpfungsbericht, wie Gott den Menschen geschaffen hat. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Menschen, hebräisch Adam, man könnte sagen der Erdling, der aus der roten Erde gemachte, das ist auch ein ganz interessanter Name. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Hier finden wir also die Schöpfungsabsicht Gottes und das Wesen des Menschen, das Geheimnis des Menschen. Das einzige Geschöpf auf der Erde, von dem Gott sagt, es ist in seinem Bild, in seiner Ähnlichkeit, in seinem Schattenbild, könnte man auch sagen, gemacht. Es ist eine Abschattung dessen, wer Gott ist, der Mensch. Und er hat Eigenschaften, die kein anderes Geschöpf auf der Erde hat. Zum Beispiel eben den bewussten Verstand und auch einen in gewissem Maße freien Willen. Das hat kein Geschöpf außer dem Menschen. Das ist ein Stück noch der Gottes-Ebenbildlichkeit, wobei wir uns in Erinnerung rufen müssen, heute ist diese Gottes-Ebenbildlichkeit beim Menschen durch den Sündenfall auf das Schwerste geschädigt und verzerrt und auch zum Teil verloren gegangen. Adam vor dem Sündenfall hatte eine ganz andere Herrlichkeit als die, die heute noch sichtbar ist. Das sind nur noch die Trümmer, aber dennoch sehen wir, dass dem Menschen bestimmte Grundeigenschaften geblieben sind, die ihn zu einem Geschöpf im Ebenbild Gottes machen. Und der Mensch hatte den Auftrag zu herrschen, Autorität auszuüben über alle anderen Geschöpfe auf der Erde. Herrschen nicht im Sinne einer zerstörerischen, boshaften Herrschaft, so wie wir das heute verstehen unter dem Sündenfall, sondern herrschen im Sinne von bebauen und bewahren, im Sinne von verantwortlich im Auftrag Gottes verwalten. Alles biblische Herrschen ist im Grund Haushalterschaft. Und das betrifft gerade auch den Mann. Er empfängt alles von der Hand Gottes. Es gibt nichts, was er sich selbst zuschreiben könnte. Und er hat den Auftrag, es im Willen Gottes zu verwalten. Und dabei soll er auch Autorität ausüben. Ja, also das finden wir schon in der ursprünglichen Schöpfungsabsicht vorgezeichnet. Ich lese mit uns dann auch nochmal aus dem zweiten Kapitel des ersten Buches Mose diese genaue Schilderung, wie eigentlich die Erschaffung des Menschen im Einzelnen vor sich gegangen ist. Und da sehen wir schon manches weitere, Vers 7 und 8 erst einmal. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Adam, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist immer vor Augen halten. Diesen Lebensodem, der uns am Leben erhält, wir haben ihn von Gott als Gnadengeschenk empfangen. Gott kann ihn jederzeit wieder von uns nehmen. Alles Leben ist Gnade Gottes, ist Geschenk Gottes. Wenn wir das bewusster uns vor Augen führen würden, würden wir auch etwas anders leben, denken. Und dann heißt es eben, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und so weiter. Und dann heißt es, Vers 20, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist also diese biblische Grundordnung. Das, was uns der Geist Gottes mitteilt von der Schöpfungsabsicht mit dem Menschen, die Gott hatte, und zwar noch bevor der Sündenfall kam und vieles verdorben hat. Und wir sehen darin schon etwas, dass nämlich Gott den Adam zuerst geschaffen hat. Und wir finden in der Bibel zwei Hinweise im Neuen Testament, dass das kein Zufall war, sondern dass das auch eine gewisse Rangstellung und Autoritätsstellung auf der Erde beinhaltet hat. Schlagen wir auf 1. Korinther 11, Vers 7 bis 9. Da heißt es, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und in 1. Timotheus 2, 13 finden wir auch einen Hinweis auf Gottes Schöpfungsordnung. Diese Dinge müssen wir studieren, diese Zusammenhänge müssen wir beachten, wenn wir Gottes Gedanken tiefer verstehen wollen. 1. Timotheus 2. Da lesen wir in Vers 13 ganz schlicht, als Begründung für die geistliche Unterordnung und Stille der Frau, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Also Gottes Schöpfungsvorgehen hatte schon einen Plan und eine Absicht. Adam sollte das Haupt sein von Anfang an. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch das verstehen, Gott hat Mann und Frau grundsätzlich gleichwertig vor ihm erschaffen. Ja, wir finden im 1. Mose 1 die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Und da ist kein Unterschied gemacht in der Rangstufe. Also in der Beziehung zu Gott waren Mann und Frau immer schon gleichwertig. Aber in der Beziehung auf die menschlichen Beziehungen auf der Erde waren Mann und Frau immer schon unterschiedlich. Und Gott hat von vornherein dem Mann die Position der Autorität gegeben. Ja, und damit haben wir natürlich Mühe. Ich lese noch einmal 1. Korinther 11, Vers 1 und bis 3. Das ist diese schöpfungsmäßige Grundordnung, die eben auch im Geistlichen gilt. Gottes Schöpfungsordnung ist nicht aufgehoben durch Gottes geistliche Ordnung in der Gemeinde. Da heißt es ja, Vers 2, 1. Korinther 11, ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich es euch übergeben habe. Ihr Lieben, da geht es nicht um kulturelle und menschliche Traditionen, um Menschenüberlieferungen, sondern was der Apostel überliefert hat, das heißt empfangen hat und weitergegeben hat, das waren die Anweisungen Gottes selbst. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Es gibt heute viele falsche Lehrer in der Gemeinde Jesu Christi, die sagen, das waren kulturell zeitbedingte Meinungen des Paulus, menschliche Meinungen. Und das wird gerade auch an diesen Stellen klar deutlich gemacht. Das ist nicht der Fall, sondern das ist Gottes Gedanke, das ist inspirierte Weisung Gottes durch den Apostel. Und wir haben sie ernst zu nehmen. Sie haben Ewigkeitsgewicht und sind nicht irgendwie nur kulturell und zeitlich bedingt. Und das sehen wir auch, wenn wir das jetzt studieren. Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Hier geht es also um ganz grundsätzliche Autoritätsordnungen. Und für uns ist hier wichtig, der Mann ist gesetzt als Haupt der Frau. Das heißt, er ist das Oberhaupt, derjenige, der die Anweisungen und Richtlinien gibt, aber auch der, der schützt und bewahrt. Und wir müssen da auch wieder ganz deutlich machen, weil der Teufel hat in der weltlichen Kultur heute eine beispiellose Missachtung von Autorität auf sein Programm geschrieben. Autorität ist in den Ideologien, die der Teufel inspiriert hat, etwas ganz Schlimmes. Ich selber komme aus der sogenannten antiautoritären Bewegung. Das hat mich geprägt in meiner Jugend. Alles, was Autorität war, hat man verworfen. Aber man selber wollte natürlich schon herrschen. Deswegen sind die Anarchisten die schlimmsten Diktatoren, die grausamsten, blutigsten Mörder und Gewaltherrscher gewesen, die es überhaupt gibt. Wehe, du kommst unter sie. Weil das sind die, die sagen, wir wollen gar keine Herrschaft, aber ich will das Sagen haben. Und das ist schlimm über alles Maß. Also die Grausamkeiten in der Französischen Revolution, in der Russischen Revolution wurden von solchen zum Teil begangen, die gesagt haben, wir wollen keine Macht für niemand, aber für mich schon. Also Autorität haben wir heute ein Zerrbild davon. Es wird lächerlich gemacht, es wird angegriffen, wenn Autorität ausgeübt wird. Aber die Bibel hat ein völlig anderes Bild von Autorität. Die Bibel sagt, dass Autorität ursprünglich eigentlich etwas Gutes ist und dass alle Autorität von dem ewigen, allmächtigen Gott herkommt. Letztlich hat Gott allein alle Autorität und alle anderen, seien es nun Geschöpfe, Engel, seien es nun Menschen, haben nur delegierte, empfangene Autorität. Sie haben die Autorität eines Haushalters. Wisst ihr, was ein Haushalter war in biblischen Zeiten? Das war ein Sklave. Das war ein Leibeigener seines Herrn, der selber völlig dem Herrn ergeben war. Der Herr konnte ihm letztlich alles befehlen und er musste es tun. Aber er war gesetzt zur Autorität über das ganze Haus. Das konnte also sein. Hier haben wir also ein Baugeschäft, aber wenn man, früher gab es große Höfe, große Gutsbesitzungen, ja. Und da war über den ganzen Gutsbesitz, über hunderte von Knechten und Mägden, einer, der die Autorität hatte, aber der war ein Sklave. Er war nicht der Oberherrscher, sondern der Herr, der Besitzer, war sein Herr. Und er hat gesagt, das, was ich will, das tust du. Ich gebe dir Autorität über die anderen, aber du bist mir Rechenschaft schuldig. Und das ist genau das biblische Bild von menschlicher Autorität. Der Mann hat Autorität in der Gesellschaft, in der Familie, aber er hat nur empfangene Autorität, die von Gott selber kommt. Er hat keine eigene Willkürherrschaft. Er darf nicht willkürlich herrschen. Sondern seine Autorität ist im Wesentlichen Gottes Autorität, die er in Demut und im Dienst weitergeben soll und ausüben soll. Nach dem Sinn Gottes. So war es von Gott gemeint. Und deshalb, wenn Gott den Mann zum Haupt über die Frau gemacht hat, ist es ein Segen für die Frau, ein Schutz und nicht etwas Böses. Biblische Autorität bedeutet dienen, bedeutet hegen und pflegen. Es ist das Bild eines Gärtners und nicht das Bild eines Wüstlings, der die Pflanzen und alles zertrampelt und zerreißt und nach Willkür missbraucht, sodass alles kaputt hinterlassen wird. Das ist nicht biblische Autorität. Wir sehen dasselbe am Menschen im Umgang mit der Schöpfung. Gott wollte, dass die Schöpfung bebaut und bewahrt wird und wir sehen ja, wie der Mensch seinen Herrschaftsauftrag über die Schöpfung missbraucht hat. Er hat alles zertrampelt und kaputt gemacht und vergiftet. Aber das kommt durch die Sünde. Das war nicht Gottes Gedanke. Also der Mann hat Autorität, aber es ist eine empfangene Autorität. Es ist eine Autorität, die nicht selbstherrlich ist, nicht unbeschränkt, sondern die in allem eigentlich in den Schranken des Willens Gottes zu gehen hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns da bewusst machen, Gott hat tiefe Gedanken gehabt bei der Schöpfung. Er hat tiefe Gedanken gehabt, wenn er den Mann über die Frau gestellt hat. Und das finden wir in Epheser 5, Vers 22 und 33. Und das wollen wir doch wirklich durch Gottes Hilfe versuchen zu verstehen. Wenn wir diesen Abschnitt verstehen, ich glaube, dann haben wir in der ganzen leidvollen Frage von Mann und Frau einen großen Frieden und große Freude und einen großen Segen davon. Deswegen möchte der Herr doch schenken, dass uns dieser Gedanke Gottes groß wird und wir seine Ordnungen von daher auch verstehen. Ich lese mal Epheser 5 ab Vers 22, den ganzen Abschnitt. Er begleitet uns durch diesen Tag, aber wir wollen ihn jetzt mal ganz lesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Da ist es schon dieses Delegierte, diese übertragene Autorität deutlich, ja? Die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, bewusst unter ihre Autorität stellen. Und zwar so, wie wenn es der Herr selber wäre. Wenn sie sich dem Mann unterordnen, ordnen sie sich auch dem Herrn Jesus unter. Das ist damit gemeint. Eine bewusste Unterordnung, nicht irgendeine sklavische Furcht und Angst soll die Frauen dort zu treiben, sondern die Liebe und die Einsicht in Gottes weise Ordnung. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, das Oberhaupt, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Das ist für mich ein Schlüssel zu der ganzen Frauen- und Männerfrage. Was Gottes Wort hier sagt, ist, es gibt eine göttliche Parallele. Es gibt eine Abbildhaftigkeit, eine Schattenbildlichkeit. Der Mann symbolisiert Christus als das Haupt. Die Frau symbolisiert die Gemeinde. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum die Frau zum Beispiel in der Gemeinde schweigen soll. Dann verstehen wir, warum der Mann das Haupt der Frau sein soll. Warum es hier auf der Erde eine Unterordnung gibt, während es im Himmel nur noch eine Gleichordnung geben wird. Der Mann ist das irdische Abbild von Christus in seiner Autorität und Herrlichkeit. Die Frau ist das irdische Abbild der Gemeinde, die sich dem Christus unterordnet. Das ist der Schlüssel. Manchmal fragen wir uns, ja, wieso hat Gott es so gemacht? Wieso müssen wir uns denn überhaupt unterordnen? Wieso sowas wie eine Kopfbedeckung oder Schweigen? Ich kann doch auch was sagen, ich bin doch auch nicht auf den Mund gefallen. Das sind so menschliche Gedanken, die man oft hat. Und dann sagt uns Gottes Wort, schau her, Gott hat eine Absicht gehabt, als er Mann und Frau unterschiedlich schuf. Er hat einen Gedanken dabei gehabt, dass er dem Mann die Stellung gegeben hat und der Frau die Stellung. In der Ewigkeit wird es alles mal weggewischt sein. Die Bibel sagt, dann werden sie nicht mehr Mann und Frau sein. Alle Söhne Gottes sind Christus, das ist auch ein Geheimnis. Dann sind wir Christus ähnlich und gleich und die Unterschiede sind weg. Im Verhältnis zu Gott sind sie heute schon weg. Eine Frau kann genauso Gott nahen wie ein Mann. Da gibt es gar keinen Unterschied. Aber auf der Erde gibt es Unterschiede. Dort gibt es Ordnungen. Dort gibt es Autorität. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir, denke ich, den Schlüssel zu einem biblischen auch Verhältnis zur Männer- und Frauenfrage gefunden. Lesen wir weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ja, das ist ein gewaltiges Wort. Ich hoffe, dass es uns immer wieder herausfordert, denn das macht uns sehr klein und demütig und zeigt uns immer wieder auch unseren eigenen Mangel als Männer auf, dort wo es uns fehlt an dieser hingegebenen und gebenden Liebe, an dieser Liebe, die nicht verlangt, sondern schenkt, an dieser Liebe, die sich selber zum Opfer bringt, um dem anderen zu dienen. Das ist Gottes Vorstellung von Autorität. Wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Seltsame Logik. Und genau das ist das Wesen auch der geistlichen Hauptschaft, ein Diener zu sein, der in Liebe Autorität ausübt. Und das ist ganz schön schwierig. Auch für die Männer ganz schön schwierig. Das ist ein schwerer Weg, ein herausfordernder Weg, den können wir nur im Vertrauen auf die Gnade Gottes und in der Kraft des Geistes Gottes gehen. Es geht also nicht um Willkürherrschaft. Der Mann kann nicht der sein, der einfach der Frau bloß befiehlt und alles so kommandiert, wie er es haben will und ansonsten sich um nichts kümmert, sondern die Hauptschaft nach der Bibel umfasst Liebe, Fürsorge, geistliche, materielle, leibliche Fürsorge für den anderen. Wenn jemand das Haupt ist, dann bedeutet es auch, er hat eine Fürsorgepflicht, die Aufgabe, danach zu sehen, dass die, die ihm anvertraut sind, wie eine Herde, wie der Hirte eine Herde anvertraut bekommen hat, dass sie gedeihen und wachsen, dass sie die richtige Nahrung bekommen, dass sie gesund sich entwickeln. Das ist auch die Aufgabe des Mannes geistlicherweise gegenüber seiner Frau. Ebenso sind die Männer verpflichtet oder schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Also hier wird auch nochmal deutlich gemacht, dass eben jede Eigensucht im Grund ein Unding ist. Dort, wo zwei ein Fleisch geworden sind, da sind sie wirklich eins. Und der Mann ist verpflichtet, für seine Frau in Liebe zu sorgen, sich um sie zu kümmern, sich um sie Gedanken zu machen, genauso wie ein normaler Mensch eben seinen eigenen Leib nicht vernachlässigt, nicht absichtlich schädigt, sondern sich darum kümmert, dass es dem Leib gut geht. So sollte in diesem Bild das auch sein. Und wieder wird uns da der Herr vorgestellt, in seinem Verhältnis zur Gemeinde, als Vorbild für den Mann. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also noch einmal, die Schöpfungsordnung bezieht sich auf Christus und die Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, aber wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir die neutestamentlichen Anordnungen über Mann und Frau. Christus, der Mann, Gemeinde, die Frau. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Der Mann hat also eine Autoritätsstellung, ihr Lieben. Und ich denke, das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit, wo sowieso keine Ehrfurcht vor Autorität mehr da ist, weder vor den Lehrern, noch vor den Richtern, noch vor den Staatsoberhäuptern und schon gar nicht vor den eigenen Ehemännern. Auch das muss man sich schenken lassen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass der Mann vollkommen wäre und in allem des Respekts würdig wäre. Genauso wie das auch ein König vielleicht manchmal nicht ist. Sondern es geht um die Stellung, die Gott gegeben hat. Wenn Gott jemand in eine Autoritätsstellung setzt, dann sind wir ihm Respekt und Ehrfurcht schuldig, weil wir Gott fürchten. Das ist der Punkt. Es geht um die Ehre Gottes. Und Gott verunehren wir, wenn wir unseren eigenen Mann oder unseren Chef oder unseren Staatsoberhaupt verächtlich behandeln und uns gegen seine Autorität auflehnen. Das ist ein Gedanke, das müssen wir auch erstmal verstehen. Wir sind da völlig geschädigt durch den antiautoritären Weltgeist. Aber die Bibel hat eine völlig andere Vorstellung von Autorität und wir sollten das wirklich auch verinnerlichen und vertiefen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Dann werden wir auch froh und glücklich uns unterordnen können. Und auch der Mann muss sich unterordnen. Christus als dem Haupt, seinem Chef, seinem Vorgesetzten, ja, wenn er nicht selber Chef ist, und sonst der irdischen Obrigkeit. Es gibt also niemand, der sich nicht unterordnen müsste, außer dem lebendigen Gott selbst, bei dem alle Fäden der Autorität zusammenlaufen. Also das darf uns vielleicht auch etwas trösten. Ja, Haupt sein, keine autoritäre Willkürstellung, kein hartes Herrschen, sondern ein liebevolles Leiten, der letztlich auch das Opfer des Selbstlebens fordert. Ein Dienst, der Demut und Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge erfordert. Das ist nicht so, dass man einfach sagt, ja, hier bin ich derjenige, der das Sagen hat und jetzt mal los. So können wir da nicht rangehen. Sondern wir müssen auch zuerst einmal als Männer in der Schule Christi lernen, damit wir überhaupt unsere Aufgabe richtig erfüllen können. Ja, jetzt habe ich die Schöpfungsordnung mal behandelt und ich denke, jetzt müssen wir etwas konkreter werden. Der gläubige Mann in Ehe, Familie und Beruf. Wie soll das nach Gottes Gedanken sich umsetzen? Unsere Herausforderung, das haben wir auch gestern schon gehört, ist der Alltag. Ist das Leben in den ganz normalen Lebensordnungen, die Gott gegeben hat. Und genau hier ist auch unsere Bewährungsprobe, wo wir zeigen können, wo wir lernen müssen, Gottes Leitlinien in unserem Leben als Mann und Frau umzusetzen. Ehe und Familie ist ganz sicherlich das wichtigste Bewährungsfeld des gläubigen Mannes für die Christusnachfolge. Und es ist auch ganz interessant, dass die Bibel ganz klar sagt, wenn jemand in seiner Familie sich nicht bewährt hat, dann ist er nicht tauglich, in der Gemeinde Dienste zu tun. Die Grundschule müssen wir zuerst absolvieren und das ist Ehe und Familie. Und dann geht es weiter. Also es ist völlig falsch, wenn manche Männer sich vielleicht aus ihrem Versagen in der Familie flüchten wollen in irgendeinen geistlichen Dienst. Das geht nicht. Wir müssen erst einmal in unserem Haus gut vorstehen lernen, bevor wir etwas anderes von Gott anvertraut bekommen. Die Losung des Josua sollte unsere Losung als Männer sein. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Schaut, und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Das hat Josua gesagt für sein Haus, für seine ganze Familie, für seine Dienerschaft, für alle, die bei ihm waren. Und der Mann, wenn er Leiter sein will, ist herausgefordert, voranzugehen und ein Vorbild zu sein und selber der Erste zu sein. Autorität ausüben können wir nur, wenn wir selber in der Christusnachfolge auch wirklich glaubwürdig und echt leben. Autorität ausüben bedeutet, ich sollte danach streben, dass ich im geistlichen Bereich wachse. Da haben wir wieder das gestrige Thema. Ne? Das kommt hier alles immer so schön zusammen. Ja, dass ich lerne, dem Herrn nachzufolgen, dass ich lerne, auch in meiner Familie Vorbild zu sein und voranzugehen im Glauben. Ich lese mal einfach auch dazu, zu diesen Eigenschaften, die in der Familie wichtig sind, zwei Texte, die uns immer wieder begleiten werden, nämlich die Kriterien für Älteste im 1. Timotheus 3 und im Titusbrief. Ich persönlich denke, dass das Maßstäbe sind, die sich jeder geistlich gesinnte Mann zu Herzen nehmen sollte, nach denen er streben sollte, diese Eigenschaften in seinem Leben zu verwirklichen. Ich lese mal 1. Timotheus 3. Ich lese es mal ganz, aber wir gehen jetzt nur auf einige Punkte ein. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Hier geht es also zunächst mal um Ältestendienst, aber dann letztlich auch um geistliche Männer überhaupt. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Das heißt, er darf nicht irgendwelche moralisch-sittlichen Anstöße in seinem Leben haben. Was weiß ich, in der Steuer betrügen, die Leute übers Ohr hauen im Beruf, bekannt sein als ein Trinker oder irgendetwas, was ihn letztlich auch vor den Augen der anderen letztlich unglaubwürdig macht. Mann einer Frau. Das heißt, er muss untadelig treu sein in seiner Ehe. Er darf nicht nach anderen Frauen sich umschauen. Das heißt es zumindest, das heißt vielleicht auch noch mehr. Nüchtern. Also nicht gefühlsmäßig überbetont und sich, dass man sich davon tragen lässt von Gefühlen, sondern beherrscht, bewusst. Dann ein ganz wichtiger Begriff, besonnen. Besonnen heißt, von einem gesunden Verstand geleitet, bewusst, züchtig und anständig. Das bedeutet, dass man in gewissem Sinn Selbstbeherrschung übt und sich nicht gehen lässt, dass man durch einen klaren, von Gottes Geist erleuchteten Verstand gelenkt und gesteuert ist in seinem ganzen Verhalten. Ein Mann, der an irgendwelchen Stellen unkontrolliert ausrastet und plötzlich anfängt, entweder von seinen Emotionen geleitet oder von seinem Zorn geleitet irgendwie zu handeln, das ist kein besonnener Mann. Und es ist auch ein Mann, der Mühe hat und Schwierigkeiten hat, dann irgendwelche Leitungs- und Dienstaufgaben zu übernehmen. Besonnenheit, ein ganz wichtiges Kriterium. Anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Das heißt, er muss sich mit dem Wort Gottes wirklich beschäftigen und das Wort verinnerlichen. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also das ist sein gutes Bild von einem geistlichen Mann. Wenn wir immer wieder drüber nachdenken und drüber beten als Männer. Herr, mache das in meinem Leben, dass das wirklich Wirklichkeit wird, was du da geschrieben hast. Und hier will ich besonders darauf eingehen, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Das heißt, nicht, dass er alles selber machen muss, auch nicht, dass er alles selber bestimmen muss, aber dass er die Gesamtleitung hat und den Überblick hat und das Haus, seine Familie so führt, dass es in gottgemäßen Bahnen gelenkt wird. Und dazu gehört auch, dass der Vater klare Autoritätslinien seinen Kindern gegenüber zieht. Und ich fürchte, das ist einer der Punkte, wo der Zeitgeist wirklich unsere Familien kaputt macht und wo auch viele Brüder Mühe haben und nicht mehr so recht tauglich sind für Ältestendienst, weil sie an diesem Punkt versagen. Und ich rede da aus eigener Erfahrung, was das für ein Kampf ist. Aber niemand nimmt uns diese Verpflichtung ab, auch unsere Kinder klar zu führen und in Unterordnung zu halten und in Ehrbarkeit, in anständigen Linien. Das ist unser Kampf. Da müssen wir hinstehen wie die Felsen. Ist nicht einfach, aber notwendig. Das Allerwichtigste, denke ich, was im Hause für einen gläubigen Mann wichtig ist, er muss ein heiliger Priester Gottes in seinem Haus sein, ihr Lieben. Ein heiliger Priester Gottes, der vor allen Dingen versteht zu beten und vor Gott einzutreten für seine Frau und für seine Kinder. Der es versteht, Gott anzubeten, der beständig auch Andacht hält. Ist nicht einfach, auch wiederum, aber es ist nötig, dass der Mann die Bibel liest in der Familie, dass er betet mit der Familie, mit den Kindern, dass er Familienandacht hält, dass er auch wirklich das Wort Gottes lehrt in den lebenspraktischen und wichtigen Dingen, dass die Kinder auch merken, ja, es geht ja nach der Bibel, es geht nicht nach meinem Köpfchen und auch nicht nach menschlichen Sitten und Modeströmungen, sondern wir richten uns hier in unserer Familie nach der Bibel. Die Bibel ist die Autorität. Das muss der Mann vermitteln durch sein Priester sein. Und er muss auch ein treuer Haushalter Gottes sein. Das finden wir im Titus, das lese ich auch nochmal mit uns. Das ist nicht unwichtig, das noch zur Ergänzung zu haben. Auch wieder die Ältesten, Vers 6, Titus 1, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Wir haben vorher gehört, was ein Haushalter war. Ein Sklave, ein Leibeigener des Herrn Jesus, der aber im Auftrag des Herrn treu über seinem ganzen Haus war. Mose war treu über seinem ganzen Haus. Josef war ein Haushalter, der sich in allem treu erwiesen hat, der im Segen Gottes gedient hat. Und solch ein Haushalter sollen wir in unserem Familien sein. Im Auftrag Gottes unsere Familien richtig führen. Das geht bis in die finanziellen Dinge hinein. Manche Männer fassen unüberlegte finanzielle Entscheidungen, die ihre Familie in den Ruin bringen. Das geht bis hinein in die äußeren Dinge, wie zum Beispiel die Kleidung der Kinder. Da hat der Vater das letzte Sagen und muss auch mal ein klares Wort sprechen manchmal. Das geht hinein auch in die verschiedensten Lebensbereiche, Ausbildung der Kinder, welchen Beruf sollen sie lernen, da ist der Papa gefragt, letztlich. Ganz klar. Und wir sind natürlich alle überfordert, wenn wir so etwas sollen. Und wohin führt uns das? Wenn wir richtig leben, führt es uns zum Herrn. Wir sind von seiner Gnade abhängig. Wir müssen schreien wie Mose, auch wenn wir bloß einen ganz kleinen Kreis haben. Herr, ich kann doch dieses große Volk nicht regieren. Hilf mir! Natürlich, so in genau in dieser Stellung will uns Gott haben als Männer. Dass wir uns bewusst sind, ich kann doch keiner Familie vorstehen. Von mir aus. Ich habe Mängel, ich habe Fehler, natürlich, jeder hat es von uns. Aber dafür ist doch Gott da, seine Gnade. Und das muss sichtbar werden. Wir müssen Männer Gottes sein, die in einer inneren Verbindung mit dem Herrn der Herrlichkeit stehen, mit dem ewigen Gott, mit dem Vater im Himmel. Dann können wir auch Väter und Eheleute, Ehemänner sein, die ihrem Haus gut vorstehen. Anders geht es gar nicht. Aber wir müssen wollen, wir müssen die Aufgabe erst einmal sehen und uns dieser Aufgabe in allem Ernst stellen. Und ihr Lieben, da haben wir heute ein Problem, weil nämlich der Zeitgeist, der Teufel sagt den Männern, oh, mach es easy, lass es laufen, du hast doch so schöne Hobbys, einen tollen Computer, ein interessantes Auto und das andere sollen ruhig die Frauen machen. Ja, lass es ruhig mal so alles ein bisschen laufen, die Kinder können ruhig selber wissen, was sie machen sollen, die müssen ja schließlich selber auf eigenen Beinen stehen. Der Teufel verführt die Männer, sich zurückzuziehen aus ihrer Autoritätsverantwortung, sich der Freizeit und dem Wohlleben hinzugeben oder dem Beruf und der Karriere. Dort bekommt man vielleicht Erfüllung, Bestätigung, dort blüht man auf. In der Familie gibt es nur Frust und Schwierigkeiten. Also dann ist der Mann plötzlich weg aus der Familie. Das ist heute ein Problem. Er kann nicht beten, kann nicht die Bibel lesen. Und er ist nicht der, der vorangeht, der das geistliche Leben in der Familie prägt, sondern er ist mehr und mehr abwesend. Und ich sage auch wiederum nicht, dass das einfach ist, das anders zu machen. Denn die heutige Welt greift nach den Männern und versucht, sie völlig in Beschlag zu nehmen. Bei uns, die Leute, die Arbeit haben, die sollen am besten 60 Stunden arbeiten in der Woche. Und die anderen, die sollen arbeitslos vor sich hin lümmeln und sie saufen und sie kommen unter die Räder. Das ist die Welt. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel Kraft und Zeit in den Beruf hinein investieren, dass wir uns nicht da gefangen nehmen lassen als Männer, dass wir immer noch die nötige Zeit und Kraft haben für die Familie und auch für die Gemeinde. Diese Balance zu halten, das ist nicht einfach, aber Gott wird uns beistehen, wenn wir das wirklich wollen. Ein treuer Haushalter Gottes, das bedeutet, wie gesagt, wir sind vor Gott für alle Angelegenheiten unserer Familie verantwortlich, ob wir sie nun in die Hand nehmen oder nicht. Wir werden einmal verantwortlich gemacht von Gott. Das ist gar keine Frage. Wir werden Rechenschaft ablegen über diese Seelen, die uns anvertraut sind, so wie es in Hebräer 13 heißt von den Vorstehern. Da ist es doch besser, wir stellen uns dieser Aufgabe und Herausforderung in der Kraft Gottes, in der Gnade Gottes und tun diesen Haushalterdienst mit Furcht und Zittern in der Abhängigkeit vom Herrn. Und dann wird der Herr sich auch dazu stellen und wird uns Weisheit und gesunde Autorität geben. Was auch wichtig ist, ist eine heilige und sanftmütige Festigkeit und Unbeirrbarkeit als Mann. Es gibt heute viele Männer, die sind führungsunfähig, die sind weich, die sind nicht klar in ihrer Leiterschaft. Die lassen sich dirigieren, auch von den Frauen. Das ist auch eine Sünde der Frauen, dass sie versuchen, hintenrum zu herrschen und zu manipulieren und den Mann so ein bisschen in gewisse Dinge hineinzuführen. Und auch da muss der Mann unabhängig von Menschen werden. Das ist auch etwas, was eine geistliche Gesinnung bewirkt. Wir werden unabhängig von Menschen und abhängig von Gott. Der Mann muss also auch seiner Frau manchmal liebevoll widerstehen, wenn sie in ungeistlicher Weise ihn beeinflussen will. Der Mann muss seinen Kindern widerstehen können, ihr Lieben. Das ist manchmal noch schwieriger. Wir müssen hinstehen, eisern und stur. Die Kinder haben auch ihre Tricks und Methoden, wie sie die Papas rumkriegen, wenn irgendetwas Sündiges und Verkehrtes laufen soll. Da müssen wir hinstehen und das müssen unsere Kinder auch merken. Dass wir uns von Gott leiten lassen. Die Kindererziehung ist letztlich die Hauptverantwortung des Mannes, ihr Lieben. Die Bibel sagt es ganz klar, Epheser 6, Vers 4 richtet sich nicht an die Mütter, ja, sondern an die Väter, wo es da heißt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Es gibt überautoritäre, perfektionistische Väter, die ihre Kinder zur Verzweiflung treiben mit womöglich noch willkürlichen oder widersprüchlichen Anforderungen und Befehlen. Aber das ist heutzutage eher die Ausnahme geworden. Das Problem sind heute die lockeren, softie, laissez-faire Papas, die keine Autorität mehr ausüben, die es eben den Kindern ihren Willen lassen. Und das ist die Gefahr. Und da sagt die Bibel, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht bedeutet Disziplin, bedeutet Unterweisung, bedeutet Lehre, Korrektur. Das ist Mühe und Arbeit. Aber wir dürfen dem nicht uns entziehen. Wir müssen uns Zeit nehmen, mit unseren Kindern zu reden, sie von der Bibel her liebevoll korrigieren. Und Ermahnung bedeutet auch Ansporn, Ermutigung, aber auch ganz klar sagen, Junge, so geht es nicht. Du bist auf dem falschen Weg. Das müssen wir klare Worte sprechen, in Liebe. Wie gesagt, Finanzen, Lebensstil, die Kleidung, alles das, was in der Familie ist, das Benehmen der Kinder, dafür ist der Mann verantwortlich. Es ist klar, dass zum Beispiel ein weiser Mann nie einfach über die Köpfe seiner Frau weg regieren wird. Auch über die Kinder nicht. Wir müssen das Gespräch suchen. Wir müssen hören auf die anderen. Wir machen manchmal Fehler und beurteilen Dinge falsch. Aber wir müssen die Fäden und das Ruder in der Hand behalten und dürfen es nicht aus der Hand geben. Also ein weiser Mann wird immer seine Dinge mit seiner Frau besprechen und nicht einfach sagen, das wird so gemacht. Aber die letzte Entscheidung hat der Mann. Das muss auch die Frau dann respektieren. Und das macht es manchmal nicht einfach. Wie gesagt, das treibt uns zu Gott, wenn wir das ernst nehmen. Es geht letztlich darum, dass wir den Frauen und den Kindern in Liebe dienen. Dass wir wirklich für ihr geistliches Wohl sorgen, auch für ihr leibliches Wohl, dass wir ihre Schwächen tragen, sie stärken und stützen. Ich lese hier auch noch das wichtige Wort aus 1. Petrus 3, Vers 7, das wir auch alle beachten sollten als Männer. Da heißt es, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig nach geistlicher Erkenntnis mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ihr Lieben, wir Männer haben Stärken, die auch Schwächen sein können in der Ehe. Wir Männer sind normalerweise so gebaut, dass wir weniger abhängig sind von unseren Gefühlen, dass wir uns mehr vom Verstand und vom Willen her steuern können, dass uns Dinge, auch Probleme nicht völlig überwältigen. Das sollte bei einem Mann so sein. Der hat eine innere Widerstandskraft und auch die Möglichkeit, vom Verstand her aus einer gewissen Distanz ein Problem zu analysieren und zu sagen, so müssen wir rangehen, das machen wir jetzt. Das ist eine wunderbare Gabe. Frauen sollten das schätzen, denn es ist eine wichtige Ergänzung für sie selber. Aber auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass wir als Männer gefühllos werden und nicht uns einfühlen in der richtigen Weise in gewisse Dinge, wo Frauen schwächer sind, nicht unbedingt schwächer jetzt im absoluten Sinn, sondern wo sie einfach zum Beispiel dadurch, dass sie stärker gefühlsbetont sind, Schwächen haben in der Orientierung, im Tragen von Situationen. Ein Mann reagiert oft ganz, ganz anders auf eine Situation als eine Frau. Also ich stelle das selber in meiner eigenen Ehe immer wieder fest und habe da viel lernen müssen, einfach im Hinhören, auch im Versagen, wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich habe meine Frau überhaupt nicht berücksichtigt in ihrer Art, wie sie das jetzt aufnimmt. Ich bin da einfach durchgegangen, so wie ich das sehe. Und dann habe ich mich gewundert, warum meine Frau plötzlich da auf der Strecke geblieben ist und nicht mehr mit konnte innerlich. Und da muss man erstmal lernen, ja, wir müssen die Dinge ja gemeinsam sehen. Ich muss auf sie Rücksicht nehmen. Ich will sie ja mitnehmen auf dem gemeinsamen Weg. Das sind so Dinge, die, denke ich, hier gemeint sind. Und es ist auch klar, erweist ihr Ehre. Wehe dem Mann, der seine Frau verachtet und über sie einfach hinweggeht. Die Bibel sagt ganz einfach, deine Gebete werden verhindert. Gott widersteht dir. Das ist nämlich das, wenn wir als Männer unsere Autorität missbrauchen, die wir von Gott geliehen bekommen haben, dann kriegen wir ein Problem mit Gott. Und deshalb, wenn wir wollen, dass die Verbindung mit dem Herrn klar ist, dann müssen wir auch in der rechten Weise fürsorglich sein und Rücksicht nehmen auf unsere Frauen. Sie sind Miterben der Gnade des Lebens, gemeinsame Erben. Da gibt es keinen Unterschied, was das ewige Leben angeht. Und das sollen wir beachten. Das heißt auch, genügend Zeit für Austausch und Gespräche, ihr Lieben. Das ist ein Problem. Männer denken, oh, das können wir doch ohne Worte geschwind klären, das ist doch eh klar. Und Frauen müssen manchmal über Dinge reden können. Also das habe ich jedenfalls lernen dürfen, viel zuzuhören und viel nachzufragen, wenn eine Frau manchmal vielleicht erst im dritten Anlauf klar auf den Punkt bringt, was eigentlich ihre Schwierigkeit ist. Dass wir auch geduldig sind, dass wir aufeinander eingehen lernen, das ist eine ganz wichtige Sache. Und auch tatkräftige Hilfe, das ist auch wichtig. Also bei uns zum Beispiel versuche ich, wenn es irgend geht, dass ich zum Beispiel, wenn Lehrergespräche sind, in die Schule gehe. Das macht auch gleich einen ganz anderen Eindruck, als wenn da die Mutter erscheint. Man kann das nicht immer vom Beruf her, aber es ist gut, wenn ein Mann hinsteht, wenn Behördengespräche sind, irgendwelche solche Probleme, das sollte er nach Möglichkeit seiner Frau abnehmen, wenn es geht. Da ist eigentlich der Haushaltsvorstand gefragt. Das sind so ganz praktische Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Insgesamt möchte ich einfach ein Bild uns auch geben als Männer, und das ist das des Hirten. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Bild für uns als Vorstände unserer Familie. Der Hirte, der seine Herde pflegt, der sie nicht übertreibt, der sie aber auch nicht vernachlässigt und der 1. Petrus 5 als Vorbild der Herde vorangeht. Dann, wenn wir das tun, dann wird der Herr Gnade schenken. Wir haben viele Mängel. Ich habe so viele Mängel in meinem Leben, in meinem Dienst als Ehemann und Vater festgestellt und viel Versagen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Gott hat uns 10 Kinder gegeben, eine große Familie, sicherlich auch, um mich besonders in seine Schule zu nehmen. Und ich kann nur sagen, man lernt sehr viel in der Schule Gottes als Ehemann und Vater, wenn man diese Aufgabe ernst nimmt. Dann lernt man erstmal seine eigenen Schwächen und sein eigenes Versagen kennen. Aber das sollte uns nicht entmutigen, sondern zu Gottes Gnade hintreiben. Wir haben eine an sich unmögliche Aufgabe als Männer. Muss man mal ganz klar sagen. Bitte, ihr lieben Schwestern, seht das auch mal in Barmherzigkeit. Im Beruf sein Mann stehen, volle Pulle. Zu Hause der Vorsteher sein, der in allem vorangeht, in der Gemeinde dienen. Das sind Dinge, die uns menschlich gesehen überfordern. Das kriegt kein Mann auf die Reihe von sich aus. Und das soll er auch nicht. Wir sollen sehen, wir sollen ans Ende unserer eigenen Kraft geben. Gott überfordert uns bewusst. Warum? Damit wir unser Vertrauen nicht auf unsere eigene Kraft, sondern auf seine Gnade setzen. Wenn wir das tun, dann merken wir, wie durch die Gnade wir als Männer umgeformt werden, wie wir fähig werden, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun könnten. Also ist meine eigene Erfahrung ein Stück weit. Und ich kann dann nur auch jeden Mann ermutigen, dass er in dieser Hinsicht wirklich vorangeht, wirklich auch dem Herrn vertraut und dann wirklich auch sehen darf, wie der Herr sich zu ihm stellt. Ich möchte noch einen Punkt anführen, nämlich den Beruf. Vielleicht doch auch wichtig, dazu was zu sagen. Kolosser 3, Vers 22 bis 25. Da heißt es ja, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das Zeugnis des Mannes im Beruf ist, dass er treu und gewissenhaft ist, dass er ehrlich und lauter ist. Ich finde, so ein wunderbares Vorbild haben wir im Daniel. Das fordert mich immer wieder heraus und ermutigt mich, wie dieser Mann Gottes, der hatte eine Führungsaufgabe, wie sie nur ganz wenige Menschen hatten, in der Leitung eines Weltreiches unter einem allmächtigen König, der jederzeit sagen konnte, Kopf ab, wenn einem nichts gepasst hat. Das war eine Stellung, das würde sich kein normaler Mann raussuchen. Und das noch als Gläubiger in einem heidnischen Königreich. Und wie dieser Mann Gottes vorgegangen ist, dass seine schlimmsten Feinde sagen konnten, wir können nichts an ihm finden. Wir würden so gerne irgendeinen Fehler finden, wo er untreu war. Wir finden nichts, wir können nur an seine Religion rangehen. Das sollte unser Ziel sein. So sollten wir im Beruf sein, egal ob wir jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Diese Treue und Gewissenhaftigkeit, dass die Menschen merken, wir arbeiten für Gott. Das ist ja normal so, wenn die Leute schaffen und der Chef geht weg, dann geht alles gleich mal 5 Schlag langsamer. Und dann fängt man an, die Zeitung rauszuholen und mal eine große Kaffeepause zu machen von einer halben Stunde. Und dann kommt der Chef wieder und dann geht's wieder los mit Arbeiten. Und wisst ihr, was der Unterschied zu einem gläubigen Christen sein sollte? Der arbeitet genauso treu und fleißig weiter, wenn der Chef gegangen ist und niemand zuguckt. Warum denn? Weil sein Chef im Himmel immer noch zuschaut, oder? Merken wir was? Das müssen die Leute an uns spüren. Und dann kommen sie auch ins Nachdenken, dann können wir auch als Christen im Beruf ein Zeugnis sein. Vorsicht vor moralisch zweifelhaften Beschäftigungen. Ich habe Christen gekannt aus der charismatischen Ecke. Die haben zum Beispiel sich als Finanzmakler betätigt, haben in ihrer Gemeinde tolle Projekte vorgestellt, wie man schnell reich werden kann, Kapitalbeteiligung. Leute haben Tausende, zigtausende von Mark investiert und dann ging das Ganze plopp, zusammengebrochen. Alle haben ihr Geld verloren. Ich hoffe, wir sind nicht solche Toren, dass wir schnell reich werden wollen, dass wir mit Zinseszins und Wucher Geschäfte machen wollen. Oh, Gott ist da treu. Ich kenne auch Christen, die haben alles verloren, weil sie da so ein Schnellkapitalgeldgeschäft angefangen haben. Also da wollen wir doch durch ehrliche Arbeit unser Geld verdienen. Das ist auch die Bibel. Sprüche. Ein gläubiger Mann sollte die Sprüche gut kennen und immer wieder studieren. Vorsicht in Karrierefalle, dass wir groß werden wollen, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das Ziel. Ja, und ich möchte das einfach noch zum Schluss sagen. Wir brauchen heute Männer Gottes. Wir brauchen solche Männer, die wirklich vor allen Dingen eine innige und starke und tiefe Beziehung zu dem Herrn haben. Und die sich ihm hingeben, die nicht selbstsüchtig ihrem eigenen Interessen, ihren beruflichen Hobbys und so weiter leben, sondern von ganzem Herzen wirklich dem Herrn sich zur Verfügung stellen. Die gelernt haben, als Priester vor Gott zu stehen. Vorbild Mose, wie er immer wieder für das Volk eingetreten ist und gesagt hat, Herr, erbarme dich doch, hilf doch dem Volk, hilf uns weiter. Männer des Wortes. Ihr Lieben, es ist nicht einfach, das Wort zu studieren, wenn man einen harten Berufsalltag hat. Aber wir kommen nicht drum rum, früher aufzustehen, uns Zeit zu nehmen morgens für eine wirklich substanzielle, stille Zeit. Es wird in allermeisten Fällen, muss es morgens sein. Und es kostet uns Schlaf, es kostet uns Opfer. Aber der Segen wird in unserem Leben sichtbar sein, wenn wir Männer des Wortes sind. Aber auch Männer, die das Wort ausleben. Sonst nützt uns alles Studium nichts. Diese Dinge brauchen wir heute. Wir brauchen Männer mit einer heiligen Festigkeit und Entschlossenheit, mit Eifer für das Haus Gottes. Das fehlt uns heute so. Es gibt so viel laue Gleichgültigkeit unter christlichen Männern, dass sie nicht mehr hinstehen. Und meistens haben sie zu Hause zuerst die Flagge eingestrichen und sind bei ihren Kindern und ihrer Frau nicht hingestanden. Dann stehen sie in der Gemeinde auch nicht hin. Und dann stehen sie auch nicht hin, wenn der Teufel die Gemeinden zerstört und verführt, sondern sie sind Weichlinge geworden. Und das ist etwas ganz, ganz Schädliches in der Gemeinde Gottes. Ja. Aber wir brauchen auch Männer, die auf der anderen Seite Sanftmut und Demut gelernt haben, Liebe und geistliche Gesinnung, die nicht mit dem Brecheisen dreinhauen, sondern die gelernt haben, auf Gott zu warten und wirklich auf den Herrn zu harren, dass er Dinge verändert. Ja, das ist auch manchmal in der Familie so. Wir können nicht einfach sagen, so, das machen wir jetzt, so ziehe ich es durch. Und dann scheitert man plötzlich und merkt, ja, du liebe Zeit, das geht ja jetzt gar nicht. Jetzt muss ich erstmal zum Herrn gehen. Jetzt muss ich erstmal die Sache durchbeten und warten, bis der Herr Veränderung geschenkt hat an den Herzen. Dann kann ich weitergehen. Auch diese Sanftmut, dieser barmherzige und gütige Umgang mit anderen Menschen, das fehlt uns genauso oft. Uns fehlt Treue und Beständigkeit. Die Männer sind heute unbeständig geworden. Sie schwanken hin und her, sie gehen von einer Sache zur anderen, anstatt beständig treu dran zu bleiben. Und auch diese Eigenschaft brauchen wir wieder. Wir brauchen heute junge Männer, die sich von ganzem Herzen dem Herrn weihen und die auch sich von der Lauheit und Weltförmigkeit absondern, die heute in der Gemeinde immer mehr um sich greift.